Ja, dann darf ich noch mal das Wort ergreifen. Wir sind jetzt bei Top 6, dem letzten für heute angekommen. Ich möchte mit Ihnen kurz den Änderungsentwurf des ESB zum Thema IFRS 17 besprechen. Ich werde also kurz den Inhalt darstellen. Dann will ich ergänzen, welche Meinung unsere DSC-Arbeitsgruppe dazu geäußert hat. Und ganz zum Schluss möchte ich kurz darauf verweisen, dass EFRAG ja ein Draft Comment Letter publiziert hat, in dem auch ein paar bestimmte zusätzliche Aussagen noch enthalten sind. Die möchte ich dann anschließen. Ja, der ESB hat schon wieder ein IFRS 17. Gut, es geht hier diesmal aber ausschließlich um eine Übergangsregelung und die auch nur für den Fall, dass ein Unternehmen IFRS 17 und IFRS 9 erstmals zur selben Zeit anwendet. Und die Übergangsvorschrift, die hier zur Diskussion gestellt wird, beziehungsweise geändert werden soll, betrifft auch nur die Darstellung von Vergleichszahlen im ersten Abschluss nach IFRS 17 und IFRS 9. Gut, der Hintergrund ist vielleicht einfach zu erwähnen. Versicherungsunternehmen, beziehungsweise alle, die IFRS 17 anwenden, haben die Möglichkeit gehabt, auf die Erstanwendung von IFRS 9 zu verzichten, bis sie IFRS 17 erstmals anwenden. Und das führt eben dazu, dass Unternehmen gegebenenfalls beide Standards im ersten Jahr, also sagen wir vereinfachen 2023, parallel anwenden. So, da beide Standards aber separat voneinander entwickelt wurden, sind also die Übergangsvorschriften jetzt in einem Punkt nicht ganz passend. Das hat sich auch erst im Nachhinein herausgestellt, weshalb der ESB jetzt überlegt hat, ob er eben diese eine Regelung ändert. Konkret geht es jetzt darum, wenn ein Unternehmen das IFRS 17 anwendet, sagen wir vereinfachend ein Versicherungsunternehmen, im Jahr 2023 den ersten Abschluss nach IFRS 17 und IFRS 9 erstellt und mit diesem Abschluss auch eine Vergleichsperiode dargestellt wird. Vereinfachend gesagt, das Kalenderjahr 2022. Dann gibt es für diese Vergleichsperiode folgendes Problem. Die IFRS 17-Regeln sind nämlich ab dem Tag des Übergangs, also Date of Transition, anzuwenden. Das bedeutet, IFRS 17 wird auch schon in der Vergleichsperiode angewendet. IFRS 9 hingegen ist erst am Tag der erstmaligen Anwendung, also Date of Initial Application, das heißt ab 1.1.2023 anzuwenden. Damit wäre die Vergleichsperiode nicht verpflichtend, nach IFRS 9 oder auf IFRS 9 anzupassen. Also haben wir in der Vergleichsperiode 2022 ein Problem. Nämlich, wenn das Unternehmen nicht freiwillig IFRS 9 anwendet, dann passen die Zahlen unter IFRS 17, sprich die Versicherungsverpflichtung und die Zahlen nach IFRS 9 erstellt. In dem Fall dann noch nach IAS 39, das wären ja Kapitalanlagen, nicht zusammen. Außerdem entsteht aber auch das Problem, wenn nämlich ein Unternehmen bestimmte Finanzinstrumente im Jahr 2022 bilanziert, die aber 2023 abgehen, also ausgebucht werden, dann werden diese, die 2023 abgehen, im Jahr 2022 auch nicht nach IFRS 9 dargestellt. Selbst wenn das Unternehmen die Vorjahreszahlen freiwillig anpasst. Sodass dann vielleicht die identischen Finanzanlagen oder Finanzinstrumente teils nach IAS 39, teils nach IFRS 9 bestehen. Und das Problem hat der ESB erkannt und macht jetzt einfach einen Lösungsvorschlag, der lautet, dass man für bestimmte Finanzinstrumente, das wird definiert, das beschreibe ich gleich genauer, das Wahlrecht schafft, die Vergleichsperiode anzupassen, aber nur für die Finanzinstrumente, die dafür ausgewählt werden. Mit anderen Worten, es besteht ein Wahlrecht, das man auf ein einzelnes Finanzinstrument anwenden kann. Und das Wahlrecht umfasst, dass man diese Finanzinstrumente in der Vergleichsperiode, sofern sie nicht ohnehin auf die IFRS 9 restated werden, darf man nach den IFRS 9 Regeln kategorisieren oder klassifizieren. Was wiederum bedeutet, dass man die Bewertung, die man unter IFRS 9 festlegen würde, dann auf diese Finanzinstrumente anwenden darf. Der ESB sagt außerdem ausdrücklich, dass diese Klassifizierung, der nennt das Overlay, also diese Klassifizierungsüberlagerung, nicht bedeutet, dass man für diese Finanzinstrumente, die dann als ob nach IFRS 9 klassifiziert werden, auch die neuen Wertminderungsvorschriften aus IFRS 9 anwenden muss. Umgekehrt ist es aber erlaubt, dass man die neuen Wertminderungsvorschriften anwenden darf. Das heißt, mit dieser Erleichterung wären zwei Anwendungsfälle abgedeckt, nämlich zum Ersten, das Unternehmen restated die Periode 2022 gar nicht. Dann darf es ausgewählte Finanzinstrumente nach IFRS, also auf IFRS 9 anpassen in der Vergleichsperiode. Oder aber das Unternehmen hat die Vergleichsperiode auf IFRS 9 angepasst, grundsätzlich, also wahlweise das vorgenommen. Aber die Finanzinstrumente, die 2022 noch enthalten sind, aber 2023 abgehen, für die würde kein Restatement stattfinden. Und genau für diese ausgewählten, die dann im nächsten Jahr abgehenden Finanzinstrumente, darf dann auch diese Klassifizierung gewählt werden. Ja, also diese beiden Anwendungsfälle werden dann von dieser Ausnahmeregelung abgelehnt. So, jetzt noch konkret zu den Bedingungen, welche Finanzinstrumente denn restated werden dürfen nach dieser Erleichterung. Und das ist im Entwurf ganz klar formuliert. Da gibt es eine Textziffer 28a, die sagt genau, nämlich die Bedingungen sind, wenn ein Unternehmen IFRS 7 und zeitgleich IFRS 9 erstmals anwendet, dann darf es wahlweise, also optional, nur für Zwecke der Darstellung der Vergleichsperioden diese Klassifizierungsüberlagerung nach IFRS 9 anwenden. Und nur für solche Finanzinstrumente, für die die Vergleichszahlen nicht schon an IFRS 9 angepasst waren. Und letzteres, das schließt genau den Fall ein, dass die gesamte Vergleichsperiode nicht angepasst wurde oder aber sie wurde angepasst, aber die abgehenden Finanzinstrumente durften nicht angepasst werden. So, das ist also diese Bedingung, die Kriterien, die für diese Ausnahmeerleichterung festgelegt wurden. So. Und dann sagt das, dann schreibt der ISB des Weiteren in den folgenden Textziffern, also 28b bis e, das ist wiederum nur für solche Finanzinstrumente möglich, die mit Versicherungsverträgen, genau genommen mit Verträgen im IFRS 17 Scope, in Verbindung stehen oder verbunden sind. Und dann sagt es außerdem noch, dass das nicht für Vergleichsperioden vor dem Tag des Übergangs anwendbar ist. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass der Tag des Übergangs ist ja der Beginn der Vergleichsperiode. Wenn ein Unternehmen ausnahmsweise zwei Vergleichsperioden darstellt, dann wäre diese Erleichterungsregel auch auf zwei Vergleichsperioden anwendbar. Und zu guter Letzt steht noch drin, dass alle übrigen Übergangsvorschriften in IFRS 17 nicht verändert werden, also unberührt bleiben. Ja, das ist die Regelung, die der ISB bestätigt, und die Änderung der Übergangsvorschriften. So, zunächst mal die Fakten, die da sind. Dann würde ich gerne kurz ergänzen. Wir haben ja, wie ich erwähnt habe, mit der Arbeitsgruppe das Thema diskutiert. Allerdings aufgrund dieser kurzen oder sehr, sehr schnellen Entwicklung des Entwurfs hatten wir das sogar schon, bevor der Entwurf publiziert wurde, gemacht. Die Arbeitsgruppe hat damals das Ansinnen und die Idee grundsätzlich befürwortet, hatte aber zwei Kritikpunkte. Das will ich kurz ansprechen. Ich sage aber vorweg, beide Kritikpunkte haben sich mittlerweile erledigt. Zum einen war zu der Zeit noch unklar, weil es nicht genau genug beschrieben war, ob die Überlagerung der Klassifizierung, also mit anderen Worten das Restatement auf IFRS 9, aber nur für die Klassifizierung und damit die Bewertung der Finanzinstrumente, ob das bedeutet, dass die Impairment-Vorschriften nicht nach IFRS 9 angewendet werden müssen oder nicht dürfen. Das war damals nicht klar, konnte man nicht wissen. Es haben aber viele gesagt, es wäre aber eine große Erleichterung, wenn man schon die Klassifizierung, damit die Bewertung nach IFRS 9 macht in der Vergleichsperiode, dass man dann auch die Möglichkeit hat, die Impairment-Vorschriften, die ja in IFRS 9 anders sind, das sind ja 39, auch anzuwenden. Und jetzt steht ausdrücklich drin, dass das zulässig ist. Insofern hätte sich dieser damalige Kritikpunkt mittlerweile erledigt. Es gab noch einen zweiten Kritikpunkt. Anfangs hatte nämlich der ISB nur den Sachverhalt, die Fallkonstellation vor Augen, dass Finanzinstrumente im Jahr 2023 auch ausgebucht werden und deswegen in der Vergleichsperiode nicht auf IFRS 9 angepasst werden dürfen. Dieser andere Anwendungsfall, dass ein Unternehmen IFRS, die Vorjahreszahlen grundsätzlich nicht restated, aber durch diese Erleichterung jetzt einzelne Finanzinstrumente wahlweise restaten darf, die war damals noch gar nicht vorgesehen. Das hatten auch einige kritisch bedacht und gesagt, der Anwendungsfall wäre aber auch wichtig, weil er einfach dem Ziel entspricht, nämlich dass diese Mismatches, die ja entstehen, in der Vergleichsperiode damit ausgeräumt werden. Und das hat der ISB dann in einer der letzten Sitzungen schon eingesehen und hat dann daraufhin auch nochmal seinen Ansinnen, also die Idee des Entwurfs, entsprechend ausgeweitet. Und das ist jetzt in dem Text des Entwurfs auch so reflektiert. Also zusammengefasst, beide Kritikpunkte, die die AG erkannt hat, sind mittlerweile obsolet. Ich kann dazu sagen, wir haben zwar seither mit der AG nicht nochmal gesprochen, weil jetzt Sommerzeit war und sich das nicht ergeben hat, aber es gibt für mich jetzt auch gar keinen Anhaltspunkt, warum noch irgendetwas Interessen bzw. Kritikpunkte nicht berücksichtigt worden sind. So viel zur bisherigen Meinung, die wir aus der Arbeitsgruppe eingeholt haben und die ich Ihnen damit vorstellen wollte. Jetzt wäre eigentlich mal Zeit für eine Zäsur und mein Blick in die Runde. Gibt es zunächst mal Ihrerseits Fragen oder Hinweise oder haben Sie schon direkt eine Äußerung, was jetzt den eigentlichen Entwurf angeht?
Vielleicht nur eine kurze Frage. Sie haben geschrieben, Herr Große, in der Covernote, dass das ISB Anfang 2021 auf das Problem aufmerksam wurde. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir das doch schon im Rahmen der IFRS 17-Befassung diskutiert, oder? Dieses Zusammenspiel von IFRS 9 und IFRS 17. Oder war das dann ein anderer Kontext in dem Zusammenhang, also nur dem Interesse nach? Ansonsten gibt es von meiner Seite wenig dazu zu sagen. Ich vertraue da der Arbeitsgruppe und dem Andreas Thiel und bin froh, dass ich nicht der Versicherungswirtschaft angehöre. Aber nee, Scherz beiseite.
Natürlich im Laufe der Jahre öfter über dieses Zusammenspiel diskutiert. Und letztlich gab es ja auch diese Erleichterung, dass IFRS 9 erst später anzuwenden ist. Ist ja Ergebnis der ganzen Sache gewesen. Ich habe nachgelesen, ich meine auch der Punkt, ob die Übergangsvorschriften ein Problem darstellen, der wurde vor einiger Zeit mal diskutiert, aber dieses Problem mit den Vergleichszahlen hat man damals noch nicht erkannt oder hat noch niemand aufgebracht. Außer Andreas, du sagst, du weißt irgendwie mehr, aber das hatte der ISB, glaube ich, zugegeben als Erklärung, warum man jetzt erst damit mit diesem Vorschlag kommt und warum man vor allem der Meinung ist, ein nachträglicher Änderungsvorschlag wäre sachgerecht.
Ja, das entspricht auch meiner Erinnerung. Ich glaube, unterschwellig waberte das schon in vielen Implementierungsprojekten immer so mit. Aber gerade auch in den IFRS 17 Diskussionen war ja dann auch immer die Maßgabe, die eh schon doch recht zahlreichen Anmerkungen zu fokussieren. Und dann ist das dann nie auf so eine Liste gewandert, die dann wirklich auch mit Nachdruck dann kommuniziert wurde. Also insofern kann ich den Eindruck auch nur bestätigen.
Also ich habe da auch überhaupt keine Probleme mit. Andreas Thiele hatte vorher schon gerade gesagt, es sei für ihn eine pragmatische, saubere Lösung und ich vertraue seiner Einschätzung da uneingeschränkt.
Okay.
Also vielen Dank dafür erstens, aber vielleicht auch als Ergänzung noch. Also im Sinne von pragmatisch meinte ich auch nicht in irgendeiner Form schlecht. Das habe ich jetzt auch gar nicht so wahrgenommen in dem Kommentar. Das wollte ich aber unbedingt noch ergänzen. Sondern es ist einerseits eine operative Vereinfachung für viele Versicherer, also Instrumente nicht separat tracken zu müssen, weil da fehlte, glaube ich, auch lange im IASB die Vorstellung, wie einfach die IFRS 9 und 17 Implementierung läuft. Das wären eigentlich die gleichen Assets dann sozusagen in einem zweiten IFRS 9 Ledger geführt, die jetzt auch in IAS 39 geführt werden, aber eben in einem separaten Ledger. Und das läuft dann eben ab 2022 voll durch und wird dann eben für die Vergleichsangaben verwendet. Und anders als das IASB denkt, wo ich sage, ich schaue dann halt, klicke dann halt die Assets, die in 2023 angehen, markiere die und bewerte die nach IAS 39. Das funktioniert halt nicht, weil alle Assets entweder also für eine bestimmte Zeit dann doppelt eben in einem IAS 39 Ledger sind und in einem IFRS 9 Ledger. Das ist die, sage ich mal, operative wirklich Erleichterung und macht auch einen riesen Unterschied für die Versicherungsindustrie, warum das jetzt, sage ich mal, aus Preparer-Sicht bezogen auf die Abschlussprozesse begrüßt wird. Es ist aus unserer Sicht aber auch für die Investoren eine deutliche Verbesserung, weil die Investoren natürlich auch sagen, also gebt uns IFRS 9 Vergleichsangaben und die haben, das haben wir auch aus Gesprächen gesehen, die haben die Logik nie verstanden, dass Assets, die im ersten Jahr abgehen, dann noch nach IAS 39 bilanziert werden. Das ist mal das eine und führt aber auch dazu, wenn man das durchziehen würde in der Investorenkommunikation, da es ja um Assets geht, die in 2023 abgehen, wie du Jan beschrieben hast, kommuniziere ich mit jedem Quartalsabschluss eine andere Eröffnungsbilanz, weil in Q1 ist das vielleicht noch nicht abgegangen und läuft noch nach IFRS 9. Und dann in Q2 ist es abgegangen. Und natürlich möchte man in der Investorenkommunikation am 1.1.2023 sagen können, das ist unser Startpunkt, hier laufen wir los. Und da ändert sich auch erstmal nichts mehr dran. Und insofern würde das sowieso, wäre sowieso bereinigt worden. Also das auch noch als ergänzender Hinweis, warum das, glaube ich, auch nicht nur eine operative Erleichterung ist, die begrüßt wird, sondern eben auch für die Nutzer der Abschlüsse ein Vorteil ist.
Vielen Dank für die Ergänzung.
Es gibt aus meiner Sicht schon auch noch einen verbleibenden Kritikpunkt. Ich weiß nicht, ob du da noch separat drauf eingehen wolltest. Den hat EFRAG auch adressiert. Den kann man schon noch mal aufnehmen. Im Moment ist das ja so ausgestaltet, dass es einen Bezug zu, ich sage jetzt auch vereinfachten Versicherungsverträgen haben muss, das Finanzinstrument. EFRAG merkt an, dass man da schon über einen etwas weiteren Scope nachdenken könnte. Und warum? Im Moment ist es ja so, dass Versicherungsgruppen oder Gruppen, die ganz überwiegend Versicherungsgeschäft betreiben, aber zum Beispiel auch eine Asset-Management-Einheit oder eine Bankeneinheit haben, im Rahmen dieser Deferral-Exemption in IFRS 4, also was du beschrieben hast, Jan, dass eben IFRS 9 erst später angewendet werden kann, das für die gesamte Gruppe erst später anwenden können oder müssen, solange das Versicherungsgeschäft eben weitgehend überwiegt. Und das führt eben dazu, dass eben auch wenn Bankengeschäft oder kleinere Bankeneinheiten in der Versicherungsgruppe enthalten sind, die absolut untergeordnet sind, dass für die auch bisher noch IAS 39 Zahlen erhoben und berichtet werden für Konzernabschlusszwecke. Wenn die natürlich einen IFRS-Abschluss für eigene Zwecke machen müssen, dann ist das natürlich IFRS 9. Bei dem aktuellen Proposal ergibt sich jetzt das bizarre Bild aus unserer Sicht. Also erstmal die operative Herausforderung, dass für die dann natürlich genau die in einem ganz kleineren Scope natürlich, dass die Problematik entsteht, dass diese Assets noch getrackt werden müssen. Aber aus unserer Sicht auch das etwas eigenartige Bild, dass die Einheiten in einer Gruppe, die IAS 39 eigentlich nur deswegen noch im Konzernpackage weitermachen, weil sie zu einer Versicherungsgruppe gehören, und eigentlich ansonsten als Bank natürlich IFRS 9 machen würden, am längsten in so einer Versicherungsgruppe IAS 39 anwenden, nämlich auch noch für die Vergleichsperiode, für diese Assets, die da abgehen und insofern das auch noch tracken müssen. Also insofern könnten wir uns vorstellen, ich glaube auch EFRAG lässt das anklingen, den Scope eben mit dieser Deferral Exemption in IFRS 4, wo ja geregelt ist, wie lange Versicherungsgruppen sozusagen von der Erstanwendung oder die Erstanwendung von IFRS 9 aufschieben können, da den Scope auch zu alignen und das gleichzusetzen. Das ist aber auch, muss ich auch sagen, jetzt kein ganz harter Konzern, weil natürlich das Asset Management und Bankengeschäft, um für diese Ausnahme zu qualifizieren, von eben untergeordneter Bedeutung sein muss. Insofern wird das auch im Regelfall nicht absolut materiell sein, aber es ist halt entsprechend auch nachzuweisen, zu ermitteln und so weiter. Insofern würden, glaube ich, viele in der Branche dieses Alignment für sinnvoll halten. Ich wollte deswegen nochmal auf den Punkt hinweisen. Er ist jetzt aber auch, soll das den positiven Blick auf den Exposure Draft aber insgesamt dann auch nicht in Frage stellen.
Ja, vielleicht kann ich mich kurz anschließen. Andreas, vielen Dank. Ich wollte den Punkt auch gern vorstellen, aber du hast den viel.
Entschuldigung, bitte. Entschuldige.
Ich hätte machen können. Nein, ich sage dir eingangs, also EFRAG hat den Draft Comment Letter publiziert, grundsätzliche Zustimmung, und dann hat EFRAG einen Kritikpunkt, genau diesen aufgebracht. Jetzt würde ich gern, weil du, Andreas, das so ausführlich beschrieben hast, ehrlich gesagt mal fragen, weil ich das Problem nicht verstehe. Also ich verstehe die unterschiedliche Definition des Anwendungsbereichs. Mhm. Also das Deferral gilt für Versicherungen oder für Unternehmen, Unternehmensgruppen, die überwiegend Versicherungsgeschäft machen. Und deswegen würde so eine kleine Bankgeschäftsaktivität würde jetzt weiterhin mit IFRS 9 warten bis 2023, also nach IAS 39 bilanzieren. Warum ist das jetzt ein Problem, wenn dieses Versicherungsunternehmen diese Möglichkeit hat? Warum ist das ein Problem für diesen kleinen Bankengeschäftsbereich?
Weil wir für die Bank, wir würden natürlich für den gesamten Konzern, also ein Unternehmen, was sich entscheidet im Jahr, wir sagen jetzt mal einfach Kalenderjahr 2022, IFRS 9 Vergleichsangaben durchgängig zu machen, würde das natürlich auch für das Bankengeschäft tun. Das heißt, diese Bankentochter müsste IFRS 9 zahlen für die Vergleichsperiode. liefern, müsste aber eben die Anpassung um die Assets vornehmen, die zwischenzeitlich abgegangen sind. Also die müssten dieses Tracking machen, welche Assets sind davon eigentlich nach IAS 39 zu bewerten und müssten sich diesen operativen Aufwand, den wir gerade insgesamt gesamthaft beschrieben, der würde für die fortlaufen, während natürlich die Versicherungstöchter in der Gruppe durch diesen Classification Overlay ausgenommen sind von der Problematik. Das ist ja gerade die Hilfestellung, die das IASB gibt den Versicherern, aber gerade die Bankentöchter in der Gruppe haben das eben nicht. Die müssen weiter diese Assets, die in 2023 abgehen, tracken und dann gegebenenfalls nach den IAS 39 Vorschriften bewerten, sofern das für die Gruppe insgesamt nicht immateriell ist.
Das heißt, der Bankenzweig ist von der Erleichterung nicht betroffen, weil die Assets nicht mit Versicherungsverträgen verbunden sind und deswegen nicht in die Definition fallen.
Exakt. Und das war auch ursprünglich mal in dem Staff Paper, was es zuerst gab, war das offen. Aber in der Basis for Conclusion ist es jetzt ja auch gerade explizit dargestellt, dass das Bankengeschäft eben nicht davon betroffen ist. Insofern kann man auch nicht im Sinne der Auslegung sagen, das steht ja insgesamt dann doch irgendwo mit den Versicherungsverträgen in Zusammenhang, sondern tut es eben explizit nicht aus IASB-Sicht.
Und würde man das Problem damit heilen, indem jetzt dieser Anwendungsbereich so umformuliert wird, dass so ein Bankenzweig auch davon profitiert? Beziehungsweise würde man die Beschreibung, wie der Anwendungsbereich für dieses Deferral ist, würde das doch aber nicht helfen. Also da müsste man doch irgendwas ganz anders formulieren. Denn angleichen heißt ja nicht, den Anwendungsbereich dieser Deferral-Ausnahmeregelung einfach hierauf zu übertragen.
Wieso nicht? Also das war eigentlich schon das wäre die Grundidee bei diesem Gegenvorschlag zu sagen, also alle Assets, die jetzt noch in einer Versicherungsgruppe nach IAS 39 bilanziert werden dürfen, also das sind ja jetzt im Moment alle, wenn diese Deferral Exemption greift, für die gilt dann auch der Classification Overlay Approach oder die qualifizieren grundsätzlich für diesen Classification Overlay Approach. Und jetzt qualifizieren eben nur 95% der Assets per se und 5 sind, oder jetzt eine fiktive Zahl, 5 zum Beispiel sind explizit ausgenommen.
Okay, ich habe nur vermisst, EFRAG hat das Problem beschrieben, aber nicht geschrieben, wie Sie denn sich das dann die Lösung vorstellen.
Das ist richtig.
Gut, ja, also ja nochmal danke, das ist der entscheidende Punkt, den EFRAG erwähnt. Ansonsten gibt es zu der vorläufigen EFRAG-Stellungnahme nicht mehr viel zu ergänzen. Es gibt ein paar Notes to the Constituents, die gibt es ja immer. Manchmal werden da Fragen formuliert, die EFRAG zusätzlich stellt. Das ist diesmal nicht der Fall. Da werden ein paar Sachverhalte beschrieben, die letztlich aber keine weiteren Kritikpunkte bedeuten. Insofern kann ich damit auch beenden.
Was ich insgesamt auch noch begrüßenswert finde, und das muss man, glaube ich, beim IASB auch immer dazu sagen, und das ist in dem Fall auch wirklich positiv gemeint, die haben sich auch ganz bewusst, haben sie auch erläutert, da umfangreicher Disclosure-Anforderungen enthalten. Weil wenn ich natürlich sagen muss, für Disclosure-Zwecke, welche Assets sind jetzt von betroffen, wovon ziehst du die Ausnahme, ja, dann kann ich die auch alle einzeln ermitteln, dann kann ich es auch in der Bilanz zeigen. Also wenn ich das auf die Spitze treiben würde, die Disclosure-Anforderungen. Insofern, natürlich muss man sagen, dass man diesen Classification Overlay Approach nutzt. Das finde ich auch nur fair. Aber es werden jetzt hier nicht irgendwelche quantitativen Angaben dazu verlangt, wie sich das dann auswirkt im Vergleich, wenn ich es doch anders gemacht hätte, weil dann hätte ich alle Zahlen so erheben müssen. Also insofern finde ich auch das sehr positiv.
Ja, dann wäre jetzt nochmal der Blick und vor allem die Frage in die Runde. Grundsätzliche Zustimmung zum Entwurf, zum Änderungsvorschlag habe ich vernommen. Die Frage ist, ob wir noch weitere Anmerkungen machen sollen oder ob wir wirklich mit einer kurzen und knackigen Zustimmung die Stellungnahme dann auch abschließen wollen.
Gerne kurz und knackig, oder?
Und wie stehen Sie zu diesem, ich nenne es mal dem Haar in der Suppe, das EFRAG mal wieder gefunden hat? Sollen wir das erwähnen oder wollen wir bei unserer positiven Zustimmung bleiben, ohne Einschränkung?
Ich glaube, man muss ja, es gibt ja auch noch den Zwischenweg zwischen Einschränkung und positiver Zustimmung. Also die Zustimmung sollten wir auf jeden Fall bringen, aus meiner Sicht. Vielleicht könnten wir auf diese Thematik einfach nur hinweisen, ohne uns da groß zu positionieren.
Aber mir fehlt dann schon noch irgendwie ein Gegenvorschlag. Also wenn man jetzt das kritisiert, dann muss man meines Erachtens auch irgendwie sagen, was einem denn besser gefallen würde.
Gut, dann könnte man natürlich die Anknüpfung an den Scope in der Deferral Exemption dann auch erwähnen.
Wenn das hilft, sollte man es tun, ja.
Gut. Sind alle damit einverstanden? Also wir würden eine grundsätzlich klare Zustimmung erklären. Dann würde ich vielleicht sogar ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir dankbar sind, dass es sachgerecht ist, dass keine Zusatzangaben verlangt werden, die die Erleichterung ja wieder aufheben würden. Und dann den Hinweis geben, dass diese Scope-Abweichung zur Deferral-Ausnahmeregelung besteht und dass man die heilen könnte, indem man eben für genau diese Geschäftsaktivitäten diese Erleichterung auch zulässt. Das wäre ja der Lösungsvorschlag. Gut. Ja, dann machen wir das ganz praktisch. Also das wird ja dann keine lange Stellungnahme. Auch hier die Frage, ein kleiner Umlauf in dem Kreis des Fachausschusses wäre schon gut, oder? Wir haben noch 2 Wochen Zeit, also insofern ließe sich realisieren. Und dann stimmen wir die Stellungnahme ebenfalls auf diese Weise ab. Gut. Ja, dann hat das mit den 30 Minuten sogar gehauen. Dann vielen Dank dafür. Und damit ist meinerseits die Diskussion bzw. das Thema zu Ende.
Vielen Dank an dich, Jan.
Nee, insoweit dann vielen Dank. Das war ja eine gute Schätzung, Herr Große, mit den 30 Minuten. Und haben wir, glaube ich, auch jetzt insoweit gut erledigt. Ja, ich glaube, da können wir auch zum Ende der Agenda jetzt. Ich gucke nochmal den Groß an, nicht, dass ich da was vergessen habe. Soweit danke ich jetzt mal allen nochmal für die Teilnahme an der heutigen Fachausschusssitzung.